Wir haben Simon Rolfes getroffen. Der beste Manager der Liga, sagt jedenfalls Rainer Kallmund, der einst vielleicht kreativste Manager der Liga. Die Transferperiode ist vorbei und Bayern 04 und Simon Rolfes haben das wirklich gut gemacht. Er sagt uns, warum er jetzt sein Handy abgeben muss und wer es bekommt. Wie sehr der Satz von Max Eberl halte ich gar nichts, Zitat Bayer Fußballchef Caro, noch nachhalt in München, erzählt er uns auch. Und wie es ist, der Nachfolger von Es gibt nur einen Rudi Völler zu sein, warum Videokassetten out sind, was da alles dranhängt an so einem großen Transfer und warum Bayer und RB vielleicht Vorteile haben gegenüber den großen Fußballtankern. Das alles bei Spielmacher, Fußball von allen Seiten.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Vielen Dank.
Schön, dass du Zeit hast. Du gibst das Lob immer weiter. Warum eigentlich?
Ja, weil Erfolg im Mannschaftssport, das ist ja das Schöne, ist ja immer eine Sache von vielen. Und deswegen gebe ich das Lob gerne weiter, weil ich von guten Leuten überzeugt bin. Also das eine hat Rudi mir, das weiß ich, als erstes gesagt, wo ich angefangen habe. Simon, ganz wichtig, gute Spieler. Also von daher, gute Spieler sorgen für Erfolg, aber nicht nur gute Spieler, sondern natürlich auch viele gute Mitarbeiter. Und das ist an sich mein Bestreben, immer mehr gute Mitarbeiter für uns zu gewinnen oder zu entwickeln und die dann eben auch einen Riesenanteil haben am Erfolg. Und ich bin eben da, um das zu koordinieren, was die alles Gutes machen.
Bist du gut?
Ach, ich habe mit Sicherheit Qualitäten. Das Selbstvertrauen habe ich schon, aber ich überschätze mich nicht, dass ich glaube, dass ich alles kann. Und deswegen glaube ich an gute Mitarbeiter, die in ihren Bereichen besser sind als ich.
Das ist das Klopp-Prinzip.
Ja, dann glaube ich, dass er clever ist. Das ist vielleicht nicht auch ein Zufall war, dass er so lange erfolgreich war.
Der Kalli sagt, das ist der beste Manager der Liga.
Ja, gut. Wenn der Kalli das sagt, dann was soll ich da sagen? Sonst ruft er nächstes Mal, wenn er anruft, dann habe ich nicht viel zu kamellen.
Man kommt schwer dazwischen, in jedem Fall. Ich stelle dich kurz vor, Simon. Also du hast in Bremen gespielt, in Reutlingen, in Aachen, dann in Leverkusen, über 350 Pflichtspiele für Bayer, Ehrenspielführer, Unternehmer bist du auch, Torlinientechnik. In Ibbenbüren geboren, meine Frau auch, die war auch Ex-Sportlerin, Profi. Also es scheint eine recht sportliche Ecke zu sein da, Ibbenbüren.
Ja, vielleicht gibt es da nicht so viel, deswegen haben wir alle Sport gemacht.
Wir sind im Büro deines Pressechefs in der Bayer Arena, schauen auf die Trainingsplätze. Noch trainiert keiner, aber etwas später. Du bist Nachfolger von Rudi Völler. Das geht ja quasi gar nicht. Am Ende geht's dann irgendwie doch, aber Nachfolger von Rudi Völler zu werden, was war dein erster Gedanke?
Ah, eine schöne Aufgabe. Eine wunderbare Position, muss ich sagen, in dem Club, in dem ich ja auch als Spieler groß geworden bin. Und diese Verantwortung zu haben, diese Möglichkeiten, das zu entwickeln, ist hervorragend. Und gerade was ich auch geschätzt habe, mit Rudi die 4 Jahre davor zusammenzuarbeiten, reinzukommen in viele Themen und ihn so ein bisschen als ja immer als Ansprechpartner zu haben, und trotzdem hat er mir auch viel Freiraum vorher schon gelassen, Dinge zu entwickeln. Ich glaube, das war eine gute Konstellation und dann irgendwann vielleicht auch der Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, dass Rudi so ein bisschen den Schritt raus macht, natürlich eine Möglichkeit für mich, noch mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ich meinte das eher so, also wenn jetzt im Fernsehen Nachfolger von Thomas Gottschalk gesucht wird, dann hebt keiner die Hand, weil das kann nicht funktionieren. Hast du nicht irgendwann mal gedacht, boah, das ist aber echt, also jetzt Nachfolger von X oder Y, ich sag jetzt mal irgendwie normaler Manager, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Nachfolger von Rudi Völler stelle ich mir schon groß vor.
Ja, das ist es natürlich, aber ich habe mir diese Frage nie gestellt. Aber ich habe mir auch nie, ich habe auch nie, mich nie so gesehen, dass ich sage, ja, ich muss jetzt der Rudi sein. Also das irgendwie kann ich so sein wie Rudi. Rudi hatte seine Qualitäten und sag mal seine Sachen, die er die für ihn wichtig waren, oder seine Ausrichtung. Und ich bin mit Sicherheit ein anderer Typ und vielleicht arbeite ich dann auch in anderen Bereichen. Und deswegen war für mich immer die Herangehensweise, dass ich versuche, meine Qualitäten einzubringen, aber nicht irgendwie Rudi zu kopieren oder so. Das geht sowieso nicht. Das geht sowieso schief. Solche Sachen, sondern Rudi war Rudi und ich bin so, wie ich bin, und versuche, die Position mit meinen Qualitäten auszufüllen.
Was ist der größte Unterschied?
Zwischen uns? Ich glaube, es gibt einige oder viele Unterschiede, aber was wir immer haben, die ja, die Liebe zum Fußball, die Liebe zum Spiel, zu gutem Fußball, zu guten Spielern. Das ist das, was mit Sicherheit uns eint, auch vertreten von gewissen Werten. Das mit Sicherheit. Die Herangehensweise im Arbeiten ist natürlich, dass Rudi viel auch aus der Erfahrung seines ganzen Lebens hier hat, in einer ganz anderen, natürlich mit 60, nochmal ungefähr 60, in einer ganz anderen Erfahrungswert hat für Entscheidungen, und ich mit Sicherheit näher dran bin an den, sag ich mal, an den Experten bei uns, mit denen diskutiere, und das weniger aus der Erfahrung oder dem Bauchgefühl mache, sondern versuche, das rationaler vorzubereiten.
Also bei dir spielt die Moderne eine etwas größere Rolle.
Ja gut, wäre ja schlimm, wenn's nicht so ist. Das wird uns wahrscheinlich auch gehen, wenn wir irgendwann 60 oder 70 sind, dann sollten die 30-Jährigen schon vielleicht etwas moderner
so
sein
als wir beiden. Also, so weit bin ich nicht weg.
Du bist ja auch noch jung.
Aber du hast
nein, das sollte ja, einen anderen Impuls sollte ja jede Generation auch mitbringen. Ich glaube, das wäre schlimm, wenn es das nicht so ist, und mit Sicherheit wird es das später auch so sein und zu Recht auch so sein, wenn wir ein bisschen älter sind.
Du hast eben Werte gesagt. Fußball ist voller Klischees. Die Supermillionäre, die was auch immer, dicke Autos, Vereinswechsel. Was sind die Werte?
Ja, also ein großes Auto ist für mich jetzt kein Problem. Wenn ein Mensch das Geld verdient und ihm das wichtig ist, kann er auch ein großes Auto fahren. Deswegen kann er trotzdem die richtigen Werte haben. Und genauso kann er ein kleines Auto fahren und schlechte Werte haben. Also für mich ist immer wenn man jetzt mal als Spieler nimmt, diese Bodenständigkeit, den Respekt vorm Spiel, die Liebe zum Spiel, die Leidenschaft, die uns ja alle angetrieben hat, als wir kleine Kinder waren, mal Fußballprofi werden zu wollen oder möglichst hoch spielen zu wollen, und das zu behalten und immer den respektvollen Umgang, auch unabhängig von was in Verträgen steht, welche Autogröße man fährt oder nicht oder sonstige Sachen, aber immer den respektvollen Miteinander zu haben. Und ich glaube, dass das für mich Bayern 04 auch mal ausgemacht hat und mit Sicherheit auch Rudi verkörpert hat, dass es bei allem Business und bei aller Ehrgeiz, Ambition, auch Drucksituation trotzdem miteinander bei Bayern 04 geblieben ist, und dass wir uns das möglichst bewahren, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Situationen, wo es natürlich auch schwieriger ist, aber trotzdem dieses vernünftige Miteinander ist schon wichtig.
Also so wie du als Spieler warst.
Ja, das mit Sicherheit bin ich als Person so, sonst wäre ich vielleicht auch nicht so lange geblieben oder hätte den Verein nicht so lange wertgeschätzt und gemocht, und vielleicht wäre es andersrum dann auch nicht so gewesen.
Die Transferperiode ist rum, und dafür, dass so viele weg waren bei euch, sind ja eigentlich noch recht viele da. Also war es eine gute Transferperiode für euch?
Ja, die erste Maßgabe, es ist ja immer so, dass von außen hin wollen ja die Fans viel Neues. Wenn immer was Neues, und Neues ist ja immer besser als das Alte. Aber unsere Maßgabe war schon, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Und das haben wir jetzt als vorrangig angesehen. Und dann im zweiten Schritt zu versuchen, okay, in jedem Mannschaftsteil auch für ein bisschen vielleicht Hierarchien aufzubrechen, ein bisschen neuen Konkurrenzkampf, Frische zu sorgen, weil natürlich nach so einer Saison kannst du nicht einfach sagen, wir spielen ja einfach so weiter und dann läuft das alles so, sondern es muss auch neue Geschichten geben, muss Möglichkeit geben, für welche in der Hierarchie der Mannschaft aufzusteigen, andere müssen dann vielleicht auch mal um ihren Platz kämpfen, und diese Dynamik brauchst du ja, diesen Reiz, und das haben wir versucht zu machen und haben auch ja relativ früh in jedem Mannschaftsteil einen dazugeholt.
Wie oft telefonierst du am Tag in so einer Transferperiode?
Auch viel. Also der Akku des Handys wird schon häufiger aufgeladen. Aber es ist trotzdem auch so, dass wir schon sehr früh versuchen, unsere Richtung festzulegen und zu wissen, was wir wollen. Deswegen ist es nicht so, dass wir mal gucken, okay, was gibt der Markt? Das ist natürlich so, dass in der letzten Woche, wenn noch Hektik ist, man immer alle Ohren offen halten muss, aber und immer auch im Prinzip erreichbar sein. Aber ansonsten vorher sind wir sehr klar, wohin wir wollen. Und deswegen ist es dann eher zielgerichtet.
Macht ihr so eine Art Transfer-Ranking? Also guckt ihr auf die Bundesliga und sagt, jetzt unabhängig von Leverkusen, also weil ihr ja toll transferiert habt und alle sagen, das war gut, geht ihr dann so durch und sagt, die Dortmund haben es gut gemacht, die anderen haben es vielleicht nicht so gut gemacht. Spielt das eine Rolle?
dass wir natürlich, klar, du auch schaust, was die Konkurrenz macht, wie die Sachen machen, was vielleicht die Strategie da ist. Jetzt aber, das würde ich gar nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern natürlich, der Markt ist international, ist europäisch, zu gucken, okay, welche Tendenzen gibt's vielleicht im Markt oder wieso agieren Clubs, wie sie agieren. Das ist schon auch immer interessant zu wissen, in welche Richtung in sich ein Markt entwickelt. Und aber mit Sicherheit, da gibt's andere Clubs, die es aus unserer Sicht auch gut gemacht haben, dass Dortmund da viele gute Spieler verpflichtet haben. Leipzig hat eine gute Mannschaft, noch ein bisschen was ergänzt. Also von daher, natürlich, das ist ein Interesse, aber neben dem Interesse auch eine gewisse Analyse, was passiert im internationalen Markt. Das ist auch wichtig, ein Gefühl zu haben für die eigene Mannschaft.
Und was passiert? Also ich weiß, Rudi Völler sagt immer, schnell muss der Spieler sein, schnell muss er sein. Ist das
hilft. Ja? Nicht auf jeder Position ist er so entscheidend, aber hilft, wenn er Tempo hat. Aber was sichtbar ist, dass die Engländer bis deutlich weniger gemacht haben an Transfers als sonst. Dass es ein paar große Clubs gab, die Liverpool zum Beispiel sehr, sehr zurückhaltend waren. Financial Fair Play in England, in Spanien hat die Liga auch Auflagen. Schon, glaube ich, dazu führt, dass der Markt sich ein bisschen konsolidiert. Die Franzosen haben im TV-Deal große Probleme mit dem neuen. Also der Markt, glaube ich, wird sich schon in gewissen Bereichen auch ein bisschen konsolidieren und zu vielleicht in einem ein oder anderen Verein zu mehr Effizienz in der Kaderplanung führen.
Zu den Bayern hast du eben gar nichts gesagt. Du hast die Dortmunder genannt. Die Leipziger?
Ja, die Bayern haben auch ohne Transfers eine gute Mannschaft, sind natürlich haben sich auch gut verstärkt. Wir sind gute Spieler, Olise, Palinha. Palinha hatten wir auch schon mal vor einigen Jahren in unseren Überlegungen. Also sind gute Spieler, die dazugekommen sind, und die haben ja trotzdem auch einen großen Grundstock von hervorragenden Spielern.
Hattest du große Sorge, dass Jonathan Tah Bayer verlässt?
Nein, große Sorge, dass es natürlich eine Zeit gab, wo die Gespräche intensiver waren. Das war so und die Wahrscheinlichkeit auch mit Sicherheit höher war. Aber in den letzten Wochen hatte ich schon das Gefühl, und es hat sich auch immer gezeigt, dass er bei uns bleibt.
Von Max Eberl halte ich gar nichts. Mit ihm würde ich auch nicht verhandeln. Das hat ja euer Chef Fernando Caro gesagt, in einer sehr emotionalen Situation vor und mit den Fans. Das hat er dann wieder so ein bisschen zurückgeholt. Als du das gehört hast, hast du was gedacht?
Ich war natürlich auch überrascht. Die Situation, muss ja häufig auch sagen, ein bisschen im Kontext sehen, war natürlich war eine bisschen launigere Veranstaltung, auch natürlich Richtung, okay, was die ganzen Diskussionen zu Jonathan und Bayern und deswegen, Fernando hat es danach auch, hat ja direkt was dazu gesagt. Deswegen, ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Und ja, mich hat es jetzt nicht gewundert, dass es natürlich ein Echo findet.
Ich fand's kernig.
Ja, kernig war es auf jeden Fall.
Dein größter Transfer? Florian Wirtz?
Ja, von natürlich in welcher Situation wir ihn damals bekommen haben und zu dem, was für einen Einfluss er hat und was er für Bayern 04 bedeutet, mit Sicherheit. Es gab Transfers, wo wir mehr Geld bezahlt haben, deswegen, wenn man da auf die Größe nimmt, aber den Einfluss auf Bayern 04 ist Florian einmalig. Das ist keine Frage, weil er neben seiner fußballischen Komponente auch das, was ich vorhin sagte, was Spieler nie verlieren sollten, diese Liebe zum Fußball, diese Leidenschaft, diesen Ehrgeiz, diesen Willen, egal wo du spielst, ob du für 80.000 spielst, oder in der Champions League oder irgendwo sozusagen auf dem Dorfplatz. Und diese Liebe zum Fußball hat Florian sich bewahrt und diesen Ehrgeiz. Und das spüren die Menschen und das fasziniert sie. Und das ist was sehr, sehr wertvoll ist.
Er sagt ja selber, eigentlich will ich immer nur Fußball spielen, nichts anderes. Lass mich mit dem anderen Kram in Ruhe.
Ist ja auch nicht so schlecht, das Leben sich in der Weise ein bisschen einfacher zu machen. Viele machen sich sehr kompliziert, das Leben, aber manchmal ist es gar nicht so kompliziert.
In Köln, in der Stadt, hängt ein Plakat, ein Gemälde von Adidas. Ich glaube, das ist so 10x10 Meter groß. Da ist Florian Wirtz drauf. Ist das eine Provokation? Nee, es ist ja von Adidas, ist ja nicht von euch. Das ist die Kölner. Ist nicht von uns. Immer. Also die Geschichte geht ja so, ist vom Papa.
Aber es kommen ja auch viele Kölner hier bei uns ins Stadion, erfreuen sich unsere Spieler.
Gut, dazu muss man vielleicht erklären, dass die Konkurrenz zwischen Köln und Leverkusen natürlich groß ist. Köln ist jetzt in der zweiten Liga der Rhein, trennt diese beiden Vereine noch dazu. Und da gibt es immer die ein oder andere Spitze. Aber nochmal kurz zum Florian Wirtz. Ist ja von Papa trainiert worden, von Papa Hans in Brauweiler. Der hat den ja 6 oder 7 Spieler zum FC gebracht. Also der muss ja auch was ganz Besonderes haben. Was hat Papa Wirtz, dass er so viele tolle Spieler entdeckt und dann auch ausgerechnet sein Sohn so eine Fußballperle wird?
Mit Sicherheit die Leidenschaft und das Engagement ja auch für seinen Verein, und das zeigt sich ja auch immer wieder, wenn wir holen ja auch für die Jugend häufiger Spieler, oder häufig, aber natürlich kommen Spieler aus den kleineren Vereinen der Umgebung, und wenn es engagierte Trainer gibt, Jugendleiter, ist doch die Talentdichte häufig deutlich höher. Und deswegen der Einfluss der Ehrenamtlichen ist riesig, auch auf den Spitzensport. Und der Hans lebt ja seinen Verein. Ich glaube, Grün-Weiß-Brauweiler ist es, ne? Lebt seinen Verein, kümmert sich da um alles. Und das spüren Kinder, das zieht Kinder an, das gibt ihnen Raum, sich zu entwickeln, und das natürlich ein Spieler dann wie Florian, da kommt dann vieles zusammen. Das ist ja nicht einfach nur, dass du sagst, wir haben ein gutes Training gemacht, und dann entwickelt er sich eben so, sondern das ist auch Bewegungstalent, außergewöhnliches fußballisches Gespür, und aber außen in einem Umfeld, was gut ist und was funktioniert, und dann ist die Chance einfach höher, dass sowas auch mal passiert.
Also wenn unsere Recherchen richtig sind, hat ja Bayer, glaube ich, weniger als 500.000 Euro bezahlt am Ende für Flo Wirtz. Wenn man jetzt den Multiplikator sieht, was geboten werden könnte, möglicherweise, ist das natürlich der absolute Wahnsinn auch für den Verein. Wer hat ihn denn als allererstes gefunden und gesagt, das ist einer, den müssen wir uns angucken? Und wer guckt sich den dann an? Direkt du oder direkt die Scouts? Wie viele Scouts habt ihr? Wie geht das?
Florian war jetzt ja nicht unbekannt als Spieler. Die Konstellation war in der Weise ein bisschen besonders, dass ich ihn gesehen hatte, als ich noch nicht bei Bayern 04 war, und in der Zwischenzeit sozusagen zwischen meinem Karriereende und als ich wieder hier angefangen habe, ich ihn gesehen und wusste einfach, dass er ein hervorragender Spieler ist und auch hervorragend zu Bayern 04 passt und zu dem Fußball, wie wir spielen. Und dann bin ich 2018 Jugendleiter gewesen und wusste, dass er bis 2020 Vertrag hat. Dann bin ich im Dezember Sportdirektor geworden, wusste immer noch, dass er bis 2020 Vertrag hat, und dann war es natürlich klar, wenn du so eine Chance hast, mit einem auslaufenden Vertrag zu bekommen vor den Toren von Bayern 04, und weißt, dass der Spieler ja perfekt zu der Art Fußball passt. Damals Peter Bosch als Trainer, der junge Spieler auch bei Ajax schon sehr gefördert hat, dann war es ein No-Brainer, und da brauchten wir in dem Fall keine Scouting-Abteilung dafür, auch wenn die natürlich auch konnten und kannten Florian verfolgt haben, aber deswegen war das eine Sondersituation.
Wir machen das ja auch jetzt heute mit dir, weil die Transferperiode eben rum ist und die Leute natürlich wissen wollen, also wie macht Bayer das oder wie macht Simon Rolfes das? Wie viele Leute arbeiten dir zu? Werden überhaupt noch Videos geschaut? Welche Tools gibt es? Es gibt ja Tools, keine Ahnung, du suchst einen Rechtsverteidiger, mit denen du den Zweikampf werten, den du den Kopfball werten und so weiter und so weiter. Wie viel KI steckt da schon drin? Wie ist das?
Oh, das es gibt vom, wenn Scouting aufteilen will, gibt es natürlich weiterhin das Live-Scouting, was früher alles dominiert hat, weil die anderen Sachen gab es noch nicht, aber das ist heute weiterhin ein Teil.
Wie viele Scouts habt ihr?
Ach, zweistellig ist es schon. Also ohne das ist genau, aber zweistellig ist es schon. Dann haben wir einen Bereich Video. Es gibt heutzutage Plattformen, wo du eigentlich dir alle Spiele in der Welt sozusagen anschauen kannst. Was natürlich eine Riesenerleichterung ist, dass du nicht überall hin musst, erstmal hin musst, sondern dass du bei der Vollselektion da viel besser oder effizienter arbeiten kannst. Und dann gibt es auch den Datenbereich, der natürlich, wo du immer mehr Daten bekommst, die Daten auch immer präziser werden, und das versuchen wir, dass wir sagen mal KPIs entwickeln oder Daten entwickeln, wo wir glauben, dass die zu unserem Fußball, den wir spielen wollen, wichtig sind. Und da wird natürlich auch möglichen sozusagen Engineering-Sachen.
Also Key genutzt. Performance, ja. Ne, das ist was, die Schlüsselwerte, die dann passen zu
Genau, Bayern. Die dann passen, wo wir sagen, okay, ja, die sind wichtig auf der Position zu unserem Fußball. Und am Ende glaube ich an alle drei. An alle drei sollen, es gibt Spieler, die vielleicht über den Datenbereich auffallen, die wir dann aber natürlich per Video gucken und auch live schauen. Also am Ende versuchen wir immer, bei jeder Entscheidung des Spielers sind alle drei Bereiche involviert.
Aber das wird dann ja vorbereitet von euren Leuten. Gibt's dann auch mal so einen ganz hektischen Anruf, Simon, komm mal, ich habe da einen gefunden, das ist unfassbar? Oder ist das dann eher so die romantische Vorstellung, dass jetzt irgendwo auf der Welt jemand gefunden wurde, der außergewöhnlich ist? Oder ja,
Das ist romantisch. Ne? Das gibt's nicht. Das ist einfach auf einmal so, da haben wir einen gefunden. Grundsätzlich haben wir eine sehr klare Planung, welche Spielertypen es bei uns geben kann, sozusagen von Profilen her, und dass wir einfach die besten Spieler für uns suchen. Also das ist ja immer, sagt er, ist doch ein guter Spieler, ja, ist ein guter Spieler, aber vielleicht nicht den wir suchen. Und ich glaube, dass du nur effizient sein kannst mit deinen Mitteln, wenn du sehr genau weißt, was du willst, und dann musst du versuchen, dafür die Besten zu finden. Und das machen wir eigentlich das ganze Jahr über, dass wir immer wieder den Markt schauen, welche Spieler interessant sein könnten. Und da muss man ein bisschen manchmal Markttiming Glück haben, bei Spielern, die dann auch verfügbar sind, die in unserem Budget verfügbar sind. Und so, deswegen ist es ein recht, ich sag mal so, 90% der Transferperiode ist ein recht strukturierter Prozess. So, die letzten 10% sind immer noch mal auch Überraschung möglich, aber das meiste ist sehr strukturiert.
Jetzt machst du das schon einige Zeit, hast viel Erfahrung als Profi gesammelt, hast viele Spieler kommen und gehen sehen, viele Trainer kommen und gehen sehen. Was ist deine größere Stärke? Dass du den Mensch und Charakter einschätzen kannst oder die fußballerische Qualität?
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dadurch, dass ich auch häufig beim Training bin, dass ich die Spieler beobachte, auch eine Vergangenheit selbst habe als Spieler. Ich weiß so ein bisschen, welche Gedanken auch in einem Kopf eines Spielers rumschwirren können zu jeweiligen Situationen, dass ich schon ein ganz gutes Gespür habe für die auch für die Menschen. Bei den Spielern ist auch okay, das traue ich mir schon noch zu, aber für die Menschen und den Charakter des Spielers habe ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl.
Und bei den Trainern auch. Wer hat als erster gesagt, Xabi Alonso könnte einer sein? Das muss ja irgendwann mal eine Initialgeschichte gewesen sein.
Ja, es gab natürlich eine Initialgeschichte, dass wir davon überzeugt waren oder dass wir uns mit der Möglichkeit befasst haben, einen neuen Trainer auszuwählen. Und dann ist natürlich während einer Saison auch immer die Situation nicht so, ja, wünsch dir was sozusagen, was wäre das Beste, sondern oder was einfach alles verfügbar, sondern dann auch zu gucken, okay, welche Trainer sind in dem Moment verfügbar und realistisch? Was könnte Plan B sein? Und Xabi hatten wir immer als einen interessanten Trainer für uns wahrgenommen, und dann ging es natürlich konkreter zu sagen, okay, welche Kriterien muss er erfüllen, sozusagen. Erstmal Verfügbarkeit ist natürlich ein Punkt. War Xabi drauf, da war noch mehr drauf. Und dann ging es weiter, und bei jedem Step war er als Top-Kandidat mit dabei, und die Liste ist kleiner geworden und bis hin, dass er nur noch drauf war. Und das war dann der Moment, okay, wir sind davon überzeugt, dass er Qualität hat, Persönlichkeit hat, zu Bayern 04 passt, sportlich, aber auch menschlich.
Keine Erfahrung?
Aber natürlich der Punkt Erfahrung fehlt in der Situation, 17. Tabellenplatz. Also sowohl er als auch wir hatten wenig Erfahrung mit der Tabellenkonstellation. Aber dann ist die Frage, habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, woran glaubst du? Glaubst du an Qualität oder glaubst du an Erfahrung? Und wir haben auch Spieler, das vorhin Florian angesprochen, ja, den haben wir auch mit 16 spielen lassen, da war der Punkt der Erfahrung war auch gleich null im Profifußball. Erfahrung null im ganzen Profifußball. Xabi hat ja viele Erfahrung im Profifußball schon gehabt, aber nur nicht in der Konstellation. Und ich glaube an Qualität. Ich glaube, dass die mangelnde Erfahrung auch durch ein gutes Team oder gutes Miteinander auch wettmachen kannst am Anfang, dass du dich unterstützen kannst. Und gute Leute lernen aus Erfahrung relativ schnell und machen große Schritte. Und deswegen habe ich das Risiko als recht gering erachtet.
Ich finde, ab und zu haben wir ihn ja im Interview. Also wenn dann Lothar Matthäus da steht, also wenn wir für Sky dann arbeiten. Und ich finde, er hat eine Ausstrahlung, die einem so viel Respekt abverlangt, weil er die Dinge weiß, auch Dinge ganz klar benennt und die aber auch qua Körpersprache schon zu spüren gibt, wann es genug ist. Das ist ein besonderes Talent. empfinde ich auf jeden Fall in den Situationen, wo wir das Vergnügen hatten, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Glaubst du, dass die Bayern sich ärgern, wenn sie sehen, ihr seid zuerst auf den Xabi Alonso gekommen und zuerst auf Florian Wirtz?
Ach, weiß ich nicht. Das musst du im nächsten Podcast irgendjemand anderen fragen, aber
gut, Zitat Uli Hoeneß, die Leverkusener hatten ein bisschen Glück bei ihren Transfers.
Ja, das ein bisschen, ich habe immer gesagt, Glück ist kein Zufall. Also natürlich brauchst du auch ein bisschen Glück bei Konstellationen und Situationen. Das gehört dazu. Kann man auch sagen, Glück des Tüchtigen. Von daher, die Entscheidungen waren aber trotzdem nicht, auch bei den Transfers im letzten Sommer, waren schon auch wohl überlegt und wir hatten schon genaue Vorstellungen, was die Spieler vielleicht auch in der Art, wie wir Fußball spielen wollen, zeigen können und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zeigen können, als sie in den Vorvereinen gezeigt haben.
Wie ist es denn bei so einem Transfer, wenn man dann den Spieler trifft, den Berater, die Eltern vielleicht auch? Ist das wie beim ersten Date? Lässt man den noch mal ein bisschen zappeln oder wie ist die Strategie von Bayer?
Konstellationen sind immer ein bisschen anders. Hängt natürlich auch vom Alter ab, von der Situation, wie lange er vielleicht im Verein vorher ist, wie die Perspektiven aussehen. Grundsätzlich versuchen wir immer, ihm sehr klar aufzuzeigen, was bei 04 ausmacht, woran wir glauben, woran wir arbeiten, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir miteinander umgehen wollen und dass wir davon überzeugt sind oder dass man merkt man das ja auch im Gespräch, wenn man einen erstmal auch kennenlernt, dass es zueinander passt und dass wir die richtige Wahl für ihn sind. Und wenn der Spieler das Gefühl hat, dass das für ihn der richtige Schritt ist und er die Perspektiven hat, auch im Kader, muss ja immer, Kader ist ja so, es können am Ende nur 11 spielen, mit Auswechslung zum Glück jetzt ein paar mehr. Aber dass jeder die Perspektive im Kader spürt. Und das ist gar nicht so einfach, dass jeder Spieler involviert ist, dass er sich als wichtig erachtet. Dafür darf der Kader nicht zu groß sein, aber brauchst natürlich trotzdem eine gewisse Breite für Wettbewerbe. Und im Idealfall hat jeder Spieler das Gefühl, an einem guten Ort für seine Karriere zu sein. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir viel erreicht, aber das ist, glaube ich, ein Ziel, was du immer hast, aber nie zu 100% erreichen kannst, leider.
Chelsea hat viel Geld und 44 Spieler. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Guckt man da mal darüber und denkt, verschenktes Geld und verschenkte Spieler, weil da eine Ansammlung an wirklich tollen Fußballern, aber es funktioniert eben nicht.
Ja, davon werden 20 oder 24, haben nicht das Gefühl, dass sie überhaupt eine irgendeine Rolle spielen. Und das betrifft ja auch ergibt ja auch eine Dynamik im Verein und in der Mannschaft, also von der ich jetzt nicht viel halte.
Bist du immer froh, wenn so eine Transferperiode rum ist? Und wie entspannst du dann? Abschließend sagen, Telefon aus, keine Ahnung?
Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es vorbei ist. Ich jetzt lieber, dass sie früher vorbeigeht, weil es natürlich eine stressige Zeit ist, aber das ist die eine Sache. Aber die was eben nicht gut ist, dass es weiter in die Saison reingeht. Und dass natürlich die Themen, gerade die in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen kommen, das sind dann ja eher Spieler, die vielleicht dann erstes Spiel da nicht gespielt haben. Dann denken sie, ich habe erstes Spiel da nicht gespielt, jetzt spiele ich die ganze Saison nicht. Was ja immer völliger Quatsch ist. Aber diese Themen, diese Hektik der letzten zwei Wochen und diese Unruhe, die es dann auch immer in einer Mannschaft gibt oder bei Spielern, die könnte man... fände ich gut, wenn die früher vorbei ist und früher vorm ersten Spieltag klar ist, okay, das ist die Mannschaft, mit der gehen wir jetzt in die Saison und die Spieler wissen auch hier, wir sind jetzt hier. Weil die Transfers, die passieren genauso. Wenn die Transferphase zwei Wochen kürzer ist, dann gibt es eben die letzten zwei Wochen ein bisschen früher. Aber die Transfers scheitern nicht daran, wenn man die Transferperiode verkürzt, sondern die gehen einfach schneller vonstatten. Und das wäre ein Segen für alle. Und für mich nach der Transferperiode, klar, erstmal jetzt gibt es die Länderspielpause, ist ein guter Moment, wir sind alle weg, für mich auch ein bisschen abzuschalten, das Handy meiner Frau zu geben, damit ich es nicht finde und dann
ist das
dann
so?
Über den Tag mal Machst ein bisschen, das? Ja, das habe ich ihr angekündigt, dass sie das Handy bekommt und dann sonst diese ständigen Erreichbarkeit am Handy sein, gibt es irgendwas Neues, das muss man auch mal unterbrechen.
Du hast ja drei Töchter. Und bist mit vier Brüdern aufgewachsen. Das ist ja diametral sozusagen.
Ja, absolut, ja.
Wie groß ist die Rolle des Fußballs zu Hause?
Ach, Selbst spielen sie nicht, also das, sie sind natürlich sportinteressiert, ab und zu wollen sie mal mehr Fußball spielen, aber lieber Tennis oder andere Sachen. Aber verfolgen das natürlich, klar, verfolgen das auch. Und das Interessante ist, dass es eigentlich durch diese schwierige Situation, die wir hatten bei denen, dass sie das angefixt hat, sozusagen mitgefiebert haben, und vorher waren sie eigentlich sehr entspannt bezüglich Fußball, und jetzt sind sie natürlich auch ein bisschen älter, kriegen das besser mit, und jetzt treiben sie ihre Mutter auch immer wieder dazu, dass sie mit ins Stadion fährt.
Ein Sohn hätte es vielleicht auch schwer, wenn er dann selber kickt und so. Es gibt natürlich Beispiele in die eine oder die andere Richtung, ja. Aber ich finde das immer schwierig, wenn du dann rein theoretisch der Sohn von Simon Rolfes bist, ein toller Sechser, und dann hier irgendwie bei Leverkusen performen sollst oder woanders, finde ich immer ein bisschen schwierig. Wie sieht die Tabelle in 10 Jahren aus? Das vielleicht auch so zum Ende, weil wir haben immer über die Traditionsclubs jetzt gesprochen, die immer mehr Schwierigkeiten haben. Und du hast Leipzig eben angesprochen, Leverkusen hat jetzt das Double geholt, etwas schlankere, andere Strukturen. Ist das eine Entwicklung?
Ja, unbedingt. Also Richtung Professionalität. Und es wird dann ja häufig immer, wenn wir Leipzig als sozusagen Clubs genannt, die Vorteile haben. Man sieht ja auch bei kleineren Clubs, ob jetzt oder kleinen, Freiburg ist kein kleiner Club mehr, aber was sie durch Professionalität eine Entwicklung genommen haben. Und über die letzten 20 Jahre oder jetzt Heidenheim, die es hervorragend gemacht haben, auch über Jahre mit Kontinuität. Es führt für die Clubs keinen Weg an Professionalität vorbei. Und da spielt natürlich die Governance, die schlanke Entscheidungsstruktur eine Rolle. Das ist ein Teil von Professionalität, und nicht, dass es nicht 20 Leute gibt, die mitreden, sondern eine kleine Gruppe von Personen, die am Ende auch entscheidet und für die Verantwortung einsteht. Und die Clubs, die es nicht machen, die werden keine Chance haben. Und der Abstand wird dann auch größer werden. Das ist und das betrifft aber alle. Da hat nichts damit zu tun, ob ich ein Traditionsverein oder nicht. Der Druck sozusagen auf Richtung Professionalität, den gibt's im europäischen Fußball. Und die Clubs, die da top sind, werden auch in 10 Jahren top sein, in 15 Jahren top sein. Und die damit Probleme haben, die werden noch weiter zurückfallen.
Also wird sich's verändern tatsächlich in den nächsten 10 Jahren?
Die Entwicklung geht weiter. Ich weiß gar nicht, ob es sich so verändert. Es kann ja sein, dass die Clubs, die jetzt auch oben stehen, auch dann in 10 Jahren oben stehen und diese Merkmale aufweisen. Aber es wird keinen Weg dran vorbeiführen, mit Vereinstum und sozusagen Leben in den 80ern zu glauben, dass ich einen Spitzenverein entwickeln kann. Das wird nicht passieren. Ich wette nie im Leben, aber selbst die Wette, die will ich so eingehen.
Okay, dann vielleicht noch die letzte Wette, ganz zum Abschluss. Die ersten 4 nach dieser Saison sehen wie aus?
Ja, man ist ja geneigt, und das habe ich letzten Sommer schon, natürlich die Bayern, Dortmund, Leipzig und uns zu nehmen. Jetzt hat letztes Jahr Stuttgart gezeigt, dass sie mit einem hervorragenden Fußball da zu Recht auch rein sind. Mit Sicherheit dieses Jahr mit der Champions League, diese spielen, wird es schwieriger. Deswegen eigentlich gehe ich davon aus, dass es Dortmund, Bayern, Leipzig und wir sind.
Welche Reihenfolge?
Ja, die Reihenfolge für uns möglichst hoch. Dann alles andere ist mir dann echt recht egal.
Und den Trick mit den späten Toren, habe ich jetzt gesehen, habt ihr auch an die Traditionsmannschaft weitergegeben, die deutscher Meister in der Nachspielzeit geworden ist. Also
habe ich auch gelesen, genau, hervorragend. Ja.
Ist das jetzt so ein Vereinsding, oder?
Ja, genau, ist ein Vereinsding.
Bleibst du da immer ruhig ab der 90., weil du weißt, es passiert eh noch was? Oder denkst du irgendwann mal, das kann ja jetzt nicht so weitergehen?
Na, ich denk nie, oh, klappt das oder klappt das nicht? Aber ich glaube dran, dass wir Chancen kreieren können. Oder das hängt ja auch ein bisschen vom Spielverlauf ab, aber wir schon, wenn wir Druck haben, den Gegner unter Druck setzen, das ist jetzt auch nicht, das ist ja nicht neu, dass du am Ende dann größere Chancen hast, nochmal ein Tor zu machen, dass der Gegner nachlässt, die Räume gibt, dass manchmal auch ein bisschen chaotische Situationen dazu führen, dass eine Abwehr Fehler macht. Und das glaube ich schon, weil wir natürlich diese Qualitäten haben, auch auf kleinen Räumen kurze Doppelpässe durchzuspielen und für Verwirrung zu sorgen. Und deswegen glaube ich immer dran, dass wir bis zur letzten Sekunde ein Tor schießen können, auch wenn das natürlich auch nicht immer klappen kann.
Vielen Dank. Das war der beste Manager der Liga.
Ja,
sagt der Kalli. Vielen Dank,
Simon. Dankeschön, Sebastian.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Sie sind wirklich passiert. Und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle 2 Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle 2 Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.